Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Sarah, es ist mal wieder Zeit für eine Mystery-Folge. Wir haben Donnerstag und das bedeutet in der Regel, ich weiß, wir haben einmal eine kleine Ausnahme gemacht, aber
Wellness-Ausnahme,
dass es heute ein bisschen mysteriöser wird. Ich habe dir heute das Thema der Reinkarnation mitgebracht und ich würde jetzt gerne erstmal einmal wissen, was du davon hältst. Glaubst du daran? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Nein, ich glaube nicht an Reinkarnation. Ich glaube nämlich an was anderes. Ich glaube und hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir uns nach dem Tod alle wiedersehen. Also ich habe zum Beispiel meine Großeltern alle schon verloren und ich möchte die eigentlich gerne irgendwann wiedersehen. Und deswegen wäre es mir persönlich lieber, wenn wir dann alle irgendwann im Jenseits gemeinsam auf einer Wolke sitzen. Und das macht ja die Reinkarnation eigentlich schon unmöglich.
Auf einer Wolke möchte ich jetzt nicht unbedingt sitzen.
Sei mal nicht so wählerisch.
Okay.
Ja, nee, also es muss von mir aus auch keine Wolke sein. Das Ding, worum es mir geht, ist, ich hoffe eher, dass die Erde nur ein Ort von vielen ist, die wir durchlaufen, aber als die Person, die wir sind, weil was danach passiert, das weiß ja keiner, es kann ja alles Mögliche sein. Ich hoffe aber nicht, dass unsere Identität, die wir jetzt haben und unsere Erinnerungen, die wir sammeln und unsere Menschen, die uns am Herzen liegen, nur so eins von vielen sind und wir dann eben wiedergeboren werden auf die gleiche Erde, aber als jemand anders. Das gefällt mir nicht und deswegen glaube ich da auch nicht dran.
Ja gut, aber dann wäre ja in deiner Theorie die Erde dann der erste Stopp, weil du erinnerst dich ja an nichts von vorher, oder?
Ja, die Erde wäre der erste Stopp. Genau, wir werden geboren und haben unser Leben hier und dann kommt das Jenseits, wie auch immer das geartet sein mag.
Okay, ja, dann würde ich die Frage jetzt erstmal an euch da draußen weitergeben. Was haltet ihr von dem Thema Wiedergeburt? Wie stellt ihr euch das Leben nach dem Tod vor? Ich weiß, dass manche von euch daran glauben, dass sie früher schon mal ein anderes Leben gelebt haben. Ja, wie ist das bei euch? Geht es euch da ähnlich? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Wie deutet ihr so Déjà-vus? Glaubt ihr dann, ihr habt schon mal vorher gelebt? Oder ist das einfach nur irgendwas, was eurem Gehirn entspringt? Ja, lasst uns gerne mal eure Geschichten da, weil das Thema ist wirklich einfach super spannend und ja, der Austausch darüber ganz bestimmt auch.
Erzählt uns gerne auch von euren gruseligen Kindern. Nadine, findest du das auch immer so gruselig? Kinder, die so sagen, ja, da steht in der Ecke meine Großmutter, die kenne ich aus meinem alten Leben oder so.
Ja, also sowas kann ich mir tatsächlich aber schon eher vorstellen, dass diese Besuche oder so, also das ist was ich mir eher irgendwie vorstellen kann, als diese Sitzerei auf einer Wolke.
Toll, bin ich hier schon auf verlorenem Posten. Ich bin gespannt, ob wir gruselige Kindergeschichten kriegen.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben. Doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein. Denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True Crime Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True-Crime-Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dogs Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord großgeschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mord hoch zwei Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Ja, aber jetzt erstmal zu unserem heutigen Fall, beziehungsweise eher zu unserer heutigen Geschichte, denn es handelt sich nicht wirklich um einen Fall, sondern eher um ein Phänomen. Ja, und wir gehen jetzt nach England ins Jahr 1957. Sarah, bereit für die Zeitreise?
Ich liebe Zeitreisen und ich liebe England, also ich bin sowas von bereit.
Gut, also die Geschichte spielt in Hexham in England und ich möchte dich jetzt ein bisschen in die passende Stimmung versetzen und ich möchte, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch in diese Stimmung versetzt. Deswegen habe ich dir zwei Fotos mitgebracht und es wäre super, wenn du diese Fotos einmal beschreiben könntest.
Ja, also das erste Foto, wenn du mir jetzt sagen würdest, wir reden heute doch über einen Spukfall und da geht's jetzt um irgendeine weiße Lady, dann würde ich auch sofort sagen, bin ich dabei? Das sieht für mich nämlich aus wie ein klassischer Spukort. Ich weiß nicht, ob das eine Kirche ist, eine Kathedrale, ein Dom oder eine Burg. Auf jeden Fall sehe ich ein Kirchenfenster. Also wir sehen hier auf jeden Fall ein Gebäude, was sehr alt aussieht und sehr schön. Wir haben ein großes Bogenfenster, Türmchen, Zinnen, alles, was dazugehört. Und davor ist ein Park. Auf einer Bank sitzen so zwei Omis, was eigentlich auch gegen den Spuk spricht. Aber das sieht schon mal cool aus, da würde ich eine Besichtigung machen.
Wenn ihr euch das Foto auch anschauen wollt, dann könnt ihr das bei Instagram machen unter mordhoch2.truecrimepodcast.
Ja, guckt mal rein und dann guckt auch mal, ob ihr das mit dem zweiten Foto genauso seht wie ich. Denn da muss ich sagen, Nadine, ich bin enttäuscht.
Warum?
Ja, so Hexham in England, früher, ich hab mir das super gemütlich vorgestellt.
Das ist doch super gemütlich.
Das ist doch nicht gemütlich, das ist so eine süffige Straße mit so ein paar nicht so schönen kleinen Häuschen.
Was?
Nee, gemütlich finde ich, sieht anders aus.
Ich finde das total schön, als ich das gesehen habe, wollte ich direkt dahin.
Ja, für mich sieht das eher aus, als wenn jetzt so dass so ein Stück raus aus dem Bild noch so ein Pub ist, in den man nicht rein möchte.
Da möchte ich rein.
Weil das Essen verdorben ist.
Was?
Nein, also für euch da draußen, wir sehen wirklich hier einfach nur so eine Straße. Und an der Straße stehen so ein paar graue Häuschen, die nicht mehr so ganz frisch aussehen. Ja, ein paar Läden. Aber irgendwie sieht das ziemlich trostlos für mich aus. Also
nein, das sieht ganz typisch englisch, irisch aus, nach so einem kleinen, gemütlichen Ort. Wenn man da so durch die Straßen geht abends und da brennt überall so orangenes Licht. Und
da brennt gar kein Licht.
Ja, das ist ja auch nicht abends, das
nee,
auf dem Bild.
Ich glaube, die Leute haben überhaupt gar keine funktionierende Glühbirne. Also, das sieht echt nicht gut
das
aus.
Das ist schön da.
Nein, also finde ich nicht, aber macht euch euer eigenes Bild.
Das ist meine Vorstellung von Idylle.
Das ist traurig.
Das ist doch schön.
Nein.
Ja, auch wenn du den Ort jetzt nicht leiden kannst, gebe ich dir trotzdem mal ein paar Infos zu Hexham. Das ist eine Stadt in Northumberland in England und ich konnte nicht genau herausfinden, wie viele Einwohner die Stadt 1957 hatte. Allerdings lag die Einwohnerzahl 2011 bei 13.000 und 2001 bei rund 11.000 Einwohnern. Also ich kann mir vorstellen, dass der Ort in den 60er Jahren vermutlich noch weniger stark bewohnt war und dass es wirklich eine richtig, richtig kleine Stadt war. Und eine schöne Stadt. Hexham liegt am Fluss Tyne und ist vor allen Dingen bekannt für die Hexham Abbey. Das ist ein im Jahr 674 gegründetes Kloster und diese Hexham Abbey, also diese Kathedrale, die ist es auch, die du jetzt gerade auf dem ersten Bild beschrieben hast. Wie du es schon gesagt hast, sehen die Häuser alle recht alt aus und schön. Und man kann sich ziemlich gut vorstellen, wie dieser Ort 1960 ausgesehen haben mag. Wir haben jetzt den 5. Mai 1957. Es ist Sonntagmorgen und die Familie Pollock ist auf dem Weg zur Messe, die in der Kirche von Hexham stattfinden soll. Die Töchter der Familie, das sind die kleine Joanna, die 11 Jahre alt ist, und Jacqueline, die 6 Jahre alt ist. Die bitten ihre Eltern, Florence und John, jetzt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Anthony Layden, der 9 Jahre alt ist, vorlaufen dürfen, um sich die besten Plätze in der Kirche zu reservieren. Da die Kirche nur ein paar Straßen entfernt ist, willigen die Eltern ein und erlauben den Kindern vorzulaufen. Und diese Erlaubnis werden sie ein Leben lang bereuen, denn die drei Kinder sollen niemals in der Kirche ankommen. Als sie über die Straße laufen, ereignet sich nämlich ein tödlicher Unfall. Ein abbiegender Wagen erfasst die drei und sie sterben tragischerweise noch auf der Straße. Für John und Florence Pollock ist dies natürlich der schlimmste Tag in ihrem Leben und sie machen sich jetzt Vorwürfe, dass sie den Kindern erlaubt haben, zur Kirche vorzugehen. Verständlicherweise, auch wenn sie dieses Unglück natürlich nicht absehen konnten.
Ach du Scheiße, boah, wie schlimm muss das gewesen sein? So ein ganz normaler Tag, du rechnest mit nichts Bösem und plötzlich sind die Kinder weg.
Ja, und auch noch beide. Also natürlich, das wäre jetzt an sich nicht besser gewesen, wenn nur eins gestorben wäre. Aber ich denke immer, wenn man noch ein Kind hat, dann kann man da dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Trost finden. Aber jetzt so beide Mädels so schlagartig, ja, von einem Moment aus dem nächsten aus dem Leben gerissen, das ist schon schlimm.
Aber man fragt sich immer, wie kommen Leute überhaupt mit sowas klar, ne? Du denkst auch, du zerbrichst in dem Moment einfach.
Ja, die Eltern zerbrechen jetzt nicht im eigentlichen Sinne, aber für sie folgt jetzt das, wie sie selber sagen, traurigste Jahr in ihrem Leben. Sie waren natürlich am Boden zerstört und den einzigen Halt, den sie noch hatten, war ihr Glaube. John, der Vater der getöteten Mädchen, war jemand, der ganz stark an das Thema Wiedergeburt und an Reinkarnation geglaubt hat und sich die ganze Zeit an dem Gedanken festgehalten hat, dass seine Töchter irgendwann zurückkehren würden. Und zwar wiedergeboren in den Körpern von zwei anderen Kindern. Und auch Mutter Florence glaubte fest an Wiedergeburt und erzählte beispielsweise dem Priester der Gemeinde, dass sie ebenfalls davon überzeugt war, dass ihre Töchter irgendwann zu ihnen zurückkehren würden. Ja, Sarah, was sagst du jetzt dazu?
Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Eltern zu der Zeit ein großer Trost gewesen ist. Dieser Glaube, dass ihre Kinder irgendwann zurückkommen könnten. Dass es sie halt vielleicht auch so ein Stück weit aufrechterhalten hat. Sie wussten halt, wir müssen weitermachen, denn irgendwann kommen die beiden zu uns zurück. Das wird ihnen mit Sicherheit Hoffnung gegeben haben.
Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, dass du nicht an das Thema Wiedergeburt glaubst. Also glaubst du auch nicht, dass die beiden Mädchen zurückkehren werden?
Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube halt nicht an sowas. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, was du hierzu sagst. Denn nicht einmal ein Jahr nach dem Tod ihrer beiden Töchter wird Florence wieder schwanger. Und jetzt rate mal, womit? Also mit einem Baby ist klar, aber kannst du das ein bisschen genauer definieren?
Wenn du schon so anteaserst, dann wahrscheinlich auf jeden Fall mit einer Tochter.
Mit zwei Mädchen. Die beiden bekommen jetzt nämlich Zwillinge. Florence bringt jetzt also am 4. Oktober 1958 zwei gesunde Mädchen zur Welt. Und die Eltern taufen diese Kinder Jennifer und Jillian. Ja, und jetzt passiert etwas, was ich irgendwie ziemlich kritisch sehe und vielleicht auch als etwas problematisch empfinde, denn die Eltern gehen jetzt wirklich davon aus, dass diese beiden Mädchen die Reinkarnation von Joanna und Jacqueline sind. Und ich finde das insofern problematisch, also natürlich kann ich die Trauer der Eltern verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass man sich in solchen Momenten wirklich an jeden Strohhalm klammert, der einem irgendwie Trost spendet und irgendwie versucht, diese schlimmen Momente zu überstehen. Aber ich stelle mir das für die beiden Kinder ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt jetzt äußerst problematisch vor, wenn sie eben immer mit ihren beiden verstorbenen Schwestern verglichen werden. Beziehungsweise wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie diese beiden verstorbenen Schwestern sind. Und ich stelle mir da die Frage, ob die Kinder sich dann überhaupt vollkommen frei entwickeln können und ob sie dann noch wirklich frei aufwachsen können oder ob dann nicht, ja, wenn auch unbewusst durch die Eltern irgendwie ein Zwang entsteht, der sie in so eine vorgefertigte Rolle presst. Verstehst du, was ich meine?
Voll. Ich sehe auch irgendwie schon das lebenslange Trauma, was da auf die beiden Mädchen zukommt. Ist ja nicht normal, auch wenn ich die Eltern schon irgendwie verstehen kann.
Ja, verstehen kann ich sie auch. Gut finde ich es allerdings nicht, denn beide Eltern sind jetzt der festen Überzeugung, dass es sich um die wiedergeborenen Töchter handelt. Und sie finden an ihren Kindern jetzt auch Beweise dafür. Jennifer beispielsweise habe einen weißen Strich genau dort gehabt, wo Jacqueline eine Narbe hatte. Außerdem haben die beiden auch identische Muttermale, so sagen es die Eltern. Merkwürdigerweise weisen die Zwillinge Jennifer und Jillian allerdings nicht die gleichen Muttermale auf. Also die beiden jetzt geborenen Kinder haben nicht die gleichen Muttermale, die jetzt geborene Jennifer hat aber die gleichen Muttermale wie die verstorbene Jacqueline. Zumindest, wie schon gesagt, sagen das so die Eltern. Und das wird jetzt auch nicht alles sein, was die Eltern an ihren beiden Zwillingsmädchen zu erkennen glauben. Aber dazu gleich mehr. Erstmal zieht die Familie jetzt 3 Monate nach der Geburt der Kinder fort aus Hexham und in die Stadt Whitley Bay. Dort leben sie jetzt 4 Jahre und über diese 4 Jahre ist nicht sonderlich viel bekannt. Also man weiß jetzt nicht, inwieweit die Eltern auf die Kinder eingewirkt haben, inwieweit die verstorbenen Schwestern Thema waren, ob sie überhaupt darüber gesprochen haben, das weiß man alles nicht. In einigen Quellen klang es allerdings so, als hätten die Eltern über Jacqueline und Joanna nicht gesprochen. Über diese 4 Jahre ist jetzt also, wie gesagt, nicht viel bekannt, nur eine Situation, die ist ausführlich beschrieben worden. Die Zwillingsmädchen sollen zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt gewesen sein. Der Vater sei mit ihnen hinauf auf den Dachboden gegangen, wo noch die Spielsachen von Joanna und Jacqueline lagerten. Und obwohl die beiden kleinen Zwillingsmädchen kaum sprechen konnten, waren sie allerdings in der Lage, das Spielzeug ihrer verstorbenen Schwestern zu erkennen. Und sie nannten die beiden Puppen dann auch bei den gleichen Namen, die den Puppen zuvor von Jacqueline und Joanna gegeben worden waren, nämlich Mary und Susan.
Okay, identische Muttermale finde ich jetzt erstmal gar nicht so komisch, denn beide Kinder haben ja das Erbgut ihrer Eltern und da kann ich mir sowas schon vorstellen.
Aber auch, dass die Zwillinge untereinander nicht die gleichen Muttermale haben?
Soweit ich weiß, ich bin kein Zwillingsexperte, aber soweit ich weiß, sehen auch sogar eineiige Zwillinge nicht immer zwingend exakt gleich aus.
Seid ihr Zwillingsexperten? Habt ihr vielleicht einen Zwilling? Habt ihr unterschiedliche Muttermale oder gleichen eure Muttermale denen eurer Geschwister, die nicht euer Zwilling sind? Ihr versteht, was ich meine. Dann teilt uns das bitte gerne mit.
Was ich aber extrem verwunderlich finde, ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, ist die Sache mit der Narbe.
Dieser helle Strich.
Ja.
Naja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ein heller Strich sein soll. So eine verblasste Narbe soll das so aussehen. Zumindest wird das von den Eltern ja so gedeutet. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendeine Narbe übertragen hat und.
Kann natürlich auch sein, man sieht, was man sehen will, ne?
Genau. Also, ich meine, heller Strich, was bedeutet das schon? Ist die Haut da einfach ein bisschen heller an der Stelle? Sind an der Stelle vielleicht generell Muttermale gewesen und dann ist an der einen Stelle die Haut ein bisschen heller, weil da keine Muttermale sind und die deuten das als heller Strich, der auf diese Narbe hindeuten könnte oder so. Ich weiß es nicht, finde ich jetzt nicht so wahrscheinlich. Also wenn es jetzt wirklich so gewesen, kann ich mir keinen Reim drauf machen.
Man darf ja nicht vergessen, dass die Eltern das vermutlich wirklich gerne wollten, dass sie ihre beiden Töchter wieder haben und dann reimt man sich wahrscheinlich auch so einiges zusammen. Glaube ich ehrlich gesagt auch im Hinblick auf diese Puppen. Da wird doch der Name wahrscheinlich irgendwie mal gefallen sein.
Ja, aber die Puppen, die Muttermale und diese vermeintliche Narbe, das ist nicht alles, was in dieser Zeit auffällig war. Jillian, die ja die Reinkarnation der älteren Schwester Joanna sein soll, also dieser 11-Jährigen, begann jetzt damit, eine führende Rolle zu übernehmen, wie die Eltern sagen. Sie war jetzt also diejenige, die begann, ihre vermeintlich kleinere Schwester Jennifer, also die 6-jährige Jacqueline verkörpert oder verkörpern sollte, herumzukommandieren. Und Jacqueline hörte dann auch auf ihre Schwester und das, obwohl die beiden ja eigentlich gleich alt waren. Die Eltern sehen jetzt außerdem Ähnlichkeiten in der Mimik und Gestik zwischen den Zwillingen und den beiden verstorbenen Mädchen. Ja, und jetzt würde ich natürlich auch gerne wissen, was du dazu sagst.
Gibt es bei Zwillingen nicht super oft einen, der die Rolle des Älteren oder Dominanteren einnimmt?
Also ich finde, das ist doch bei Kindern generell irgendwie so. Auch egal, ob die jetzt das gleiche Alter haben oder nicht, die versuchen doch auch immer gegenseitig sich irgendwie so, ich sag jetzt mal, zu unterwerfen. Irgendeiner möchte doch immer irgendwie den Ton angeben und der Anführer sein und so. Das finde ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie verwunderlich und das würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie aufs Alter beziehen.
Naja, sehe ich genauso wie du und auch die Sache mit der Mimik und der Gestik finde ich total erklärbar. Wie gesagt, das ist das gleiche Elternhaus, da werden sich bestimmte Dinge einfach ähneln.
Ja, aber jetzt warte erstmal ab, was noch kommt. Als die Zwillinge 4 Jahre alt waren, kehrte die Familie zurück nach Hexham und fand dort weitere Beweise für ihre Reinkarnationstheorie. In Hexham erkannten die beiden Schwestern nämlich die Schule ihrer verstorbenen Schwestern wieder. Und sie sollen auch einen Spielplatz oder Freizeitpark, das variiert je nach Quelle, wiedererkannt haben, der Joanna und Jacqueline besonders gut gefallen hat. Die Eltern haben sich jetzt natürlich immer mehr bestärkt gesehen in den Gedanken daran, dass ihre toten Töchter im Körper der Zwillingsmädchen zurückgekehrt sind. Sie meinten auch, immer mehr Verhaltensmuster der beiden wiederzuerkennen. Die beiden Zwillingsmädchen fingen jetzt wohl an, sich vor Autos zu fürchten und sollen dann auch die Stelle gemieden haben, an der ihre Schwestern zu Tode gekommen sind. Ein weiteres Indiz waren Albträume, die die Zwillingsmädchen gehabt haben sollen. Und zwar haben die beiden wohl immer wieder von einem Autounfall geträumt. Sie hatten also Albträume von einer Sache, die ihnen nicht passiert ist, sondern ihren verstorbenen Schwestern, von denen sie aber angeblich gar nichts wissen sollten. An dem angeblich hört ihr jetzt wahrscheinlich schon, dass ich da relativ skeptisch bin. Wenn die Eltern sagen, sie haben mit den beiden Mädchen nicht über ihre verstorbenen Schwestern geredet, dann muss man das ja erstmal so glauben. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass im Haushalt überhaupt nicht mehr über den Tod der beiden gesprochen worden ist. Vielleicht haben die Eltern über ihre toten Töchter geredet, wenn sie glaubten, die Zwillingsmädchen würden nicht zuhören oder wären im Bett und würden schlafen oder sowas. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man das so lange Zeit geheim halten kann. Vor allem, weil der Tod der beiden ja zu dem Zeitpunkt, als die Zwillinge geboren worden sind, gerade einmal etwas über ein Jahr her war. Ich denke, dass die Eltern zu diesem Zeitpunkt einfach noch in absoluter Trauer waren und das vermute ich auch 4 Jahre später noch. Und ich glaube auch, dass die Zwillinge ihnen in dieser Hinsicht etwas angemerkt haben werden, denn wie man weiß, sind Kinder ja nicht blöd. Selbst wenn sie vielleicht nicht wirklich erfassen konnten, was passiert ist, nehmen sie dann zumindest die Emotionen und die Stimmung der Eltern auf. Und wenn sie jetzt zum Beispiel gemerkt haben, dass die Eltern extrem traurig waren oder so, dann werden sie ja vermutlich auch versucht haben, herauszufinden, warum. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie in diesem Zusammenhang dann eben auch von ihren verstorbenen Schwestern erfahren haben und das auch ohne, dass die Eltern ihnen gegenüber das Thema direkt angesprochen haben.
Ich gebe dir da total recht. Kinder begreifen ja viel, viel mehr, als man manchmal so denkt. Und ich gehe auch davon aus, dass sie etwas mitbekommen haben werden über das Schicksal ihrer Schwestern.
Ja, und ich kann mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, dass die Kinder das auch so ein bisschen ausgetestet haben. Zum Beispiel, wenn sie jetzt Dinge gemacht haben oder gesagt haben, die dem Verhalten der toten Schwestern irgendwie entsprechen. Und die Eltern haben sich dann zum Beispiel ganz besonders darüber gefreut, weil sie dieses Verhalten ja eben gut fanden, weil es sie eben an die verstorbenen Töchter erinnert hat und sie darin Trost gefunden haben. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die beiden Mädchen ja sich dann darüber gefreut haben, dass die Eltern sich darüber freuen und dieses Verhalten dann auch immer öfter an den Tag gelegt haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, dass sie halt einfach ihren Eltern quasi unbewusst oder bewusst eine Freude machen wollten.
Ja, genau. Also, dass sie dieses Verhalten einfach so reproduziert haben und kopiert haben, um ja eben den Eltern diese Trauer zu nehmen. Die haben halt einfach gemerkt, die Eltern sind traurig. Ach, guck mal, wenn wir das und das machen, sind die Eltern nicht mehr traurig und die Stimmung ist besser. Und ja, so könnte ich mir das einfach irgendwie vorstellen.
Das passt ja auch beispielsweise dazu, dass sie die Stelle gemieden haben sollen, an der die Schwestern gestorben sind. Wahrscheinlich haben sie gespürt, dass wenn sie sich dort mit den Eltern zusammen befinden, die Eltern dann besonders traurig werden. Dass sie halt vielleicht ein bisschen schweigsamer sind als normalerweise oder nachdenklicher und ihre Laune sich verändert. Ja, und sowas nehmen Kinder ja wahr. Die nehmen das ja auf. Und auch wenn sie nicht genau wissen, woher diese Stimmungsschwankungen oder diese Verhaltensänderungen kommen, merken sie dann einfach, dass mit dem Ort was nicht stimmt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie deshalb aus diesen Gründen die Stelle gemieden haben.
Ja, und was noch spannend ist, ist, die Eltern haben dann wohl auch irgendwann ein Gespräch zwischen ihren beiden Töchtern mitgehört. Die Zwillinge müssen da irgendwas zwischen 4 und 5 Jahren alt gewesen sein. Und Jillian, die soll gesagt haben, ich möchte nicht, dass es mir wieder passiert. Es war schrecklich. Meine Hände waren voller Blut. Genauso wie mein Mund und meine Nase. Ich habe gar nicht mehr atmen können. Und Jennifer soll daraufhin gesagt haben, erinnere mich nicht daran. Und Jillian soll dann geantwortet haben, etwas Rotes kam aus deinem Kopf. Du sahst aus wie ein Monster.
Oh nein. Das ist schon wirklich jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt dran glaube oder nicht, echt ganz schön unheimlich. Aber ich denke mir irgendwie nur so, die armen Kinder, die haben wahrscheinlich doch irgendwie diese Unfallstory mitbekommen und haben das jetzt irgendwie so in ihr Denken mit aufgenommen, dass denen das passiert ist in ihrem vorherigen Leben.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das wirklich einfach so angenommen haben für sich, diese Rolle, die die Eltern denen zugeteilt haben. Oder ich könnte mir auch vorstellen, die haben einfach irgendwas anderes gespielt, haben vielleicht auch ein bisschen was anderes gesagt und ja, von den Eltern ist das dann eben wieder auf diese Art verstanden und interpretiert worden.
Hoffe ich ehrlich gesagt eher.
Ja, und als die Zwillinge dann älter wurden, sprachen sie aber immer häufiger über Erinnerungen, die nicht ihre eigenen sein konnten. Sie bezogen sich oft auf Dinge, von denen ihnen nie erzählt worden war, wie Ereignisse, die vor ihrer Geburt stattgefunden hatten. Zum Beispiel sprachen sie von einem Ausflug zum Strand, den ihre Eltern mit Joanna und Jacqueline gemacht hatten. Und das, obwohl die Zwillinge selber noch nie am Strand gewesen waren. Und jetzt kommt etwas, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die Eltern sich ja eben darüber freuen, dass, wie sie selber glauben, ihre Kinder wiedergeboren worden sind. Aber die Eltern waren beunruhigt über das seltsame Verhalten ihrer Töchter und suchten Hilfe bei der medizinischen Gemeinschaft. Sie nahmen die Zwillinge jetzt zu mehreren Psychologen und Psychiatern mit, aber keiner von ihnen konnte sich das Verhalten der Mädchen erklären. Einige der Ärzte wiesen die Sorgen der Eltern sogar ab und meinten, die Kinder würden sich alles nur ausdenken. Trotz des Zweifels in der medizinischen Gemeinschaft waren die Pollocks allerdings überzeugt, dass ihre Töchter die Wahrheit sagten. Durch ihr Verhalten erregten die Kinder dann wohl auch die Aufmerksamkeit der Medien. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mir das genau vorstellen soll, ob die Eltern damit an die Presse gegangen sind oder ob sie es vielleicht einfach auch nur den Nachbarn erzählt haben und die dann die Presse informiert haben oder so. Auf jeden Fall sollen dann die Medien auf die Zwillinge aufmerksam geworden sein und dadurch dann auch der Psychologe Dr. Ian Stevenson. Er war wohl spezialisiert vor allem auf Reinkarnation bei Kindern und hat dann auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Kinder, die sich an frühere Erdenleben erinnern«. Ja, und ich kann mir jetzt natürlich gut vorstellen, dass er dadurch jetzt ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat. Dieser Psychologe sagt nämlich jetzt auch, dass er am liebsten Reinkarnationen an Kindern erforschen würde, weil Erwachsene eben schon geprägt wären durch Bücher, Filme, durch Kommunikation mit anderen Erwachsenen. Und er sagt eben, dass Kinder viel spontaner und intuitiver reagieren würden. Dr. Stevenson befragte die Zwillinge und ihre Eltern 1964 und verfasste einen Bericht über den Fall, der im Journal of the Society for Psychical Research veröffentlicht wurde. In seinem Bericht stellte Dr. Stevenson fest, dass die Zwillinge bemerkenswerte Verhaltensweisen gezeigt hätten, die schwer zu erklären waren. Zum Beispiel berichtete er, dass die Zwillinge eine Phobie gegenüber Autos entwickelt hatten, was ungewöhnlich war, da sie selber ja nie in einen Autounfall verwickelt gewesen waren. Er bemerkte auch, dass die Zwillinge Verhaltensweisen zeigten, die typisch für ihre verstorbenen Schwestern waren, wie beispielsweise eine Vorliebe für dieselben Lebensmittel oder Kleidungsstile. Trotz Dr. Stevensons Bericht und der eigenen Untersuchung der Familie bleibt der Fall der Pollock-Zwillinge umstritten. Einige Skeptiker argumentieren, dass die Geschichte der Zwillinge einfach nur ein Schwindel sei und dass die Eltern in die Täuschung verwickelt waren. Die Familie Pollock hat jedoch stets betont, dass das Verhalten ihrer Töchter echt war und dass sie wirklich glaubten, ihre verstorbenen Töchter seien wiedergeboren worden. Als die beiden Mädchen dann 5 Jahre alt waren, wurde es wohl ruhig um sie. Dr. Ian Stevenson sagte, dass das das typische Alter sei, in dem die Reinkarnation abgeschlossen sei, was auch immer das heißen mag. Zuvor hat er ja noch von Reinkarnation bei erwachsenen Menschen gesprochen, deswegen verstehe ich das jetzt nicht so richtig. Von den Mädchen ist jedenfalls nach dem 5. Lebensjahr erstmal nichts mehr bekannt. Jahrelang blieb es also ruhig um sie, bis sie 13 Jahre alt waren. Jetzt gibt es eine Situation, die sich vor der Schule der beiden Mädchen abgespielt hat. Jillian soll plötzlich ein Auto gesehen haben und panisch geworden sein. Das Auto sei mit leicht überhöhter Geschwindigkeit vorbeigefahren und sie habe ihre Schwester Jennifer gewarnt. Die beiden seien daraufhin extrem ängstlich geworden und Lehrer sowie Mitschüler, die anwesend waren, beschrieben die Mädchen als wirklich in Angst um ihr Leben. Vater John erfährt später, dass das Modell des Wagens dasselbe war, das damals seine beiden Töchter erfasst hatte. Daraufhin beschließt er, sein Zwillingsmädchen von den verstorbenen Schwestern zu erzählen. Und das ist der Punkt, den ich vorhin meinte. In dieser Quelle klingt es ja schon so, als hätten die Eltern den Zwillingen zuvor nichts von den toten Schwestern erzählt.
Ich denke jetzt ehrlich gesagt schon, dass die Zwillinge vorher was davon gewusst haben, weil als dieser ominöse Doktor...
Ominös?
Ja, ich finde den schon ein bisschen ominös, oder? So, ja, ich erforsche gerne Reinkarnation und vor allen Dingen mit Kindern. Den kann man vielleicht auch noch leichter irgendwas einreden als Erwachsene.
Ja, und vor allem dieses so, ja, bei Kindern, weil mit Erwachsenen geht das nicht so gut. Und dann, ach, nach 5 Jahren erinnern die sich ja nichts mehr. Ja, das ist, weil die Reinkarnation abgeschlossen ist. So, ja, was war mit den Erwachsenen? So,
Ganz genau. Also das finde ich auch so ein bisschen fragwürdig. Und ja, ich finde den insgesamt ein bisschen dubios. Und als er die beiden interviewt hat oder untersucht hat, da waren die ja 6 Jahre alt. Und deswegen denke ich, also die werden sich doch gewundert haben, wenn er ihnen irgendwelche Fragen stellt wie, wo nehmt ihr denn diese und diese Erinnerung her? Glaubt ihr vielleicht, ihr habt schon mal gelebt? Ich weiß ja nicht genau, was er mit dem besprochen hat, aber da wird es ja irgendwie um die beiden anderen Kinder
so,
gegangen sein.
So, habt ihr keine Angst vor dem und dem Auto?
Ja, oder so,
jemand
genau. Jemand
weiß es halt nicht, ne, wie ihr das, wie seriös das jetzt war, wie in welcher Form er die erforscht hat und so.
Ja,
das
denke nicht an einen rosa Elefanten. So,
genau.
Ne? Also deswegen kann ich mir schon nicht vorstellen, dass sie erst zu dem Zeitpunkt davon erfahren haben sollen, wo der Vater ihnen davon erzählt haben will.
Ja gut, also wir sind da jetzt beide echt ziemlich skeptisch, was das angeht. Und ja, ich glaube, wir sind auch gerade ziemlich einseitig, was dieses Thema angeht. Hast du aber vielleicht auch irgendwelche Argumente jetzt in dieser ganzen Sache jetzt aufgeschnappt oder irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, ja, das spricht jetzt für Reinkarnation. Ja, findest du da jetzt in dem Fall vielleicht irgendwas seltsam, wo du sagst, das kann kein Zufall sein? Oder kennst du vielleicht sogar noch andere Geschichten von anderen Menschen, die ähnliche Erlebnisse gemacht haben wollen?
Bei diesem Fall... Es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Form daran glaube oder dass es mich jetzt irgendwie umstimmt. Einfach weil die Trauer der Eltern für mich so ein riesiger Faktor ist. Das wird da ganz viel ausgelöst haben. Die werden das bestimmt nicht gewollt haben, ihren Kindern da was einzureden. Ich glaube aber, dass sie es gemacht haben.
Ja, das glaube ich in dem Fall auch am allerersten irgendwie, dass das durch die Eltern kommt, durch die Trauer kommt. Ja, dass die beiden Mädels einfach irgendwie versucht haben, den Eltern Trost zu spenden, eben gemerkt haben, ja, wenn ich das und das mache und das sage und mich so und so verhalte, dann sind die ein bisschen glücklicher. Und ja, dass sie es deswegen gemacht haben, was echt traurig ist.
Ja, total traurig, aber es macht halt leider einfach Sinn, es ist logisch. Deswegen glaube ich das. Es gibt aber ein paar andere Fälle, ja, die ich jetzt nicht ganz so leicht zu entkräften finde. Und so habe ich einmal was gelesen über so einen kleinen Jungen, der wohl plötzlich angefangen hat zu erzählen, dass er in einem weißen Haus auf einer Insel in Schottland gelebt hätte in seinem früheren Leben. Dieses Haus kannte seine Familie aber nicht. Und er selber kannte das auch nicht, er war da nicht in Urlaub oder sonst irgendwas. Dann ist die Familie mit ihm da hingefahren. Das Haus stand da auch wirklich.
Ja, aber wie da hingefahren? Also wussten die denn, welche Insel das ist? Hat er auch einen Namen genannt oder was? Oder waren die dann zufällig irgendwann irgendwo im Urlaub?
Nee, er hat einen Namen genannt und das ist auch eine ganz, ganz kleine Insel. Und er konnte da ganz gut beschreiben, wo genau das Haus steht. Und das haben die dann auch gefunden. Ja, und da lebte dann eben auch eine Familie, von der er dann behauptet hat, das wäre seine frühere Familie gewesen. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob die ein Kind verloren hatten. Die Geschichte war so ein bisschen angerissen. Aber da fragt man sich natürlich schon im ersten Moment, wie wusste er von diesem Haus, wenn er noch nie da war und auch noch nicht lesen konnte oder sonst irgendwas?
Ja, klar. Da muss man immer wirklich dann voraussetzen, dass die Eltern auch die Wahrheit sagen und sich nicht aus irgendeinem Grund irgendwie wichtig machen wollten oder so und sich ja da was ausgedacht haben. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass das stimmt, was die Eltern sagen, dann ist es natürlich extrem seltsam.
Ja, das ist immer der Punkt. Ne? Natürlich, man muss immer diesen Betrug durch die Eltern ausschließen, die vielleicht nur mal in die Medien wollten oder so. Aber so, wenn man das ausschließt, dann ist es schon komisch. Genauso komisch finde ich einen Fall aus Amerika. Da hat ein erwachsener Mann plötzlich angefangen, Träume zu haben von, ja, von dem Holocaust. Und er träumte auch tatsächlich, dass er damals ein Häftling in einem Konzentrationslager war und da auch ums Leben gekommen ist. Gleichzeitig träumte er von einer Uhr, die er damals besessen haben will. Und er war sich aus irgendwelchen Gründen sicher, dass er diese Uhr in einem nahen Antiquitätenladen auffinden würde. Das hat er dann auch getan und von dem Antiquitätenhändler erfahren, dass die Uhr früher einem deutschen Major gehört haben soll und er kam dann zu dem Schluss, dass dieser ihm die Uhr wahrscheinlich irgendwo im Zuge des Zweiten Weltkriegs abgenommen haben wird.
Ja, okay, da würde ich jetzt einfach sagen, ist irgendwie ein ganz großer Zufall, weil ich glaube, wenn du in einen Antiquitätenladen gehst, da haben die Dinge ja oftmals eine Vorgeschichte und du musst ja halt einfach nur irgendwas raussuchen, was so dem Stil der Zeit entspricht und dann... Ist es ja schon recht wahrscheinlich, und wenn es jetzt wenigstens einem Häftling gehört hätte, so, dass er, ja, der ist dann nochmal irgendwie entkommen und hat dann aber die Uhr hier verkauft und so, wenn das wirklich dann noch eine Geschichte gewesen wäre, die 1:1 mit der von dem Mann übereinstimmt. Okay, aber jetzt dann noch so um die Ecke gedacht, weiß ich nicht.
Großer Zufall, vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Ich habe halt manchmal auch so das die Idee, dass vielleicht manche Leute mit ihrem jetzigen Leben nicht so ganz zufrieden sind und sich dann wünschen, ein in irgendeiner Form spezielles früheres Leben gehabt zu haben. Natürlich wünscht sich mit Sicherheit niemand, ein Häftling in einem KZ gewesen zu sein. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber irgendwie so größere Geschichten als das eigene Leben zu reproduzieren. Und ich glaube, manche Leute kommen dann auch dadurch auf solche Theorien, was ihr früheres Leben angeht.
Ja, oder dass sie einfach sagen, ja, mein vorheriges Leben war schlechter als das Leben, was ich jetzt führe, und dann kann mein nächstes Leben ja nur besser werden oder so, vielleicht.
Oder so.
Ein bisschen so in die Richtung, aber ja, keine Ahnung.
Ja, das mag natürlich auch sein. Ja, und dann habe ich noch auf jeden Fall einen Fall gefunden, der ist schon sehr speziell und auch, ja, ziemlich schlüssig, wenn man denn dran glaubt. Und zwar geht es da um einen Jungen namens James Leininger. Der kommt aus Amerika und der war noch sehr klein, nämlich 2 Jahre alt, als er plötzlich anfing, Albträume zu haben und als er plötzlich anfing, sich auf eine auffällige Art und Weise für Flugzeuge zu interessieren. Und seine Eltern sind dem dann auch nachgegangen und haben ihn dann so ein bisschen interviewt, was das angeht. Er hat dann erzählt, dass er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sei. Ja, hat er auch ziemlich viele Details drüber erzählt. Also er sagte, dass er damals auch James geheißen habe. Er hat nämlich seine Bilder, die er so gemalt hat, immer mit James 3 unterschrieben. Und er war dann zu dem Zeitpunkt, wo er die Bilder gemalt hat, dann schon 3. Und die Eltern dachten, ja gut, das ist sein Alter. Aber er hat gesagt, nee, ich bin der dritte James. Und das war dann schon ein bisschen auffällig.
Der dritte James.
Er erinnerte sich auch an einen Menschen namens Jack Larson und sagte, das wäre früher ein Kamerad von ihm gewesen. Und er erzählte, die Japaner hätten ihn abgeschossen. Ja, und sein Vater hat das nicht so ganz ernst genommen, hat dann auch gefragt, ja, wann und wo soll das denn gewesen sein? Und der Junge erzählte dann etwas von Natoma. Und das klang für den Vater jetzt erstmal ziemlich japanisch. Und dann hat er das recherchiert und fand dann raus, dass es kein Ort in Japan ist, aber dass es einen amerikanischen Flugzeugträger gibt, die USS Natoma Bay CVE 62. Und der war tatsächlich...
Das hast du dir jetzt aber irgendwo notiert, das merkte man.
Das habe ich mir notiert, auf meiner Hand. Und ja, der war auf jeden Fall damals im Zweiten Weltkrieg auch wieder in Japan stationiert. Und der Junge erzählte dann auch noch, was für ein Flugzeug er mal geflogen war. Eine Corsair, sagt mir nichts, aber gibt's wirklich. Und die Familie hat dann gedacht, das sind ja zu viele Details. Wir gehen dem jetzt mal nach, wir versuchen diesen Jack Larson zu finden. Und die haben den tatsächlich gefunden, der lebte nämlich noch. Und der konnte erzählen, dass er früher einen Kameraden hatte. Und der hieß James Huston. Und
der zweite ist James.
Ja, das ist tatsächlich der zweite James gewesen. Der ist nämlich bei einem Flugzeugabschuss durch die Japaner gestorben. Und sein Vater hieß wiederum auch James. Insofern wäre unser kleiner James dann jetzt tatsächlich der dritte James gewesen.
Warte mal, aber das verstehe ich dann nicht. Also wenn der Vater James ist, dann...
Nee, sein Vater vom kleinen James jetzt nicht.
Nee, aber von dem zweiten James war der Vater James.
Ja.
Also ich habe jetzt gedacht, der kleine James meint, er ist der dritte James, weil er zum dritten Mal wiedergeboren wurde.
Er meint, der Vater von dem James hieß James.
Aber dann müsste er aber doch der zweite James sein. Wenn er der gleiche James ist wie der abgeschossen wurde, dann kann der kleine James ja nur der zweite James sein, weil sein Vater dann der erste ist, wenn er die Reinkarnation ist.
Eigentlich schon. Schon entkräftet.
Ja.
Ja, aber das war auf jeden Fall so eine Geschichte, ne? Die ist sehr detailreich. Dann kommt noch dieser Jack Larson von damals mit ins Spiel.
Nee, das
so.
Finde ich auch extrem komisch. Also wirklich, da frage ich mich auch, wo hat der diese Informationen hergehabt, auch in dem Alter und so.
Ding ist halt Betrug. Eltern wollten mal in die Medien.
Ja, man weiß es nicht.
Ja, ich meine, guck mal, Leute machen viel schlimmere Sachen, um in die Medien zu kommen und für Geld und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Eltern vielleicht sagen, ach komm, lass mal so eine kleine Geschichte erfinden.
Ja, oder einfach ausschmücken, weißt du, so angestoßen durch irgendwas. Ja, der interessiert sich für Flugzeuge. Und dann spielt er da irgendwas und spielt einen Flugzeugabsturz nach mit seinem Spielzeug und die Eltern sagen, wer hat dich denn da abgeschossen? Waren das die Japaner oder so?
Geile Frage aber auch.
Ja, weiß ich ja nicht.
Waren das die Japaner?
Keine Ahnung, kann ja auch sein. Und, oder er hat von mir aus gesagt, bam, das waren jetzt die Japaner. Und dann haben die gedacht, ach guck mal, wo nimmt er denn dieses Wissen her?
Ja.
Und dann haben die sich vielleicht einfach auch ein bisschen was dazu gedichtet. Kann ja auch sein.
Der Kleine hat wiederum vielleicht einfach nur irgendwas aus dem Fernsehen von seinem Großvater oder sonst wo aufgeschnappt, vom alten Nachbarn, was weiß ich. Ja, und so entsteht sowas dann, ne? Und wird ausgeschmückt und man denkt sich, okay, vielleicht gibt uns irgendeine Zeitung da eine gute Stange Geld für.
Ja gut, aber wir wissen es nicht. Wir wollen ja jetzt auch nicht allen irgendwie Betrug unterstellen oder sowas. Man kann es einfach nicht genau wissen, aber ich finde auch bei solchen Themen muss man auch immer einfach ein bisschen skeptisch sein. Abschließend jetzt aber erstmal etwas Generelles zum Thema Reinkarnation. Die Reinkarnationsforschung ist ein interdisziplinäres Gebiet, das sich mit den Verbindungen zwischen Wissenschaft, Religion und Philosophie beschäftigt. Dabei wird insbesondere die Theorie der Wiedergeburt aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht, um Erklärungen für dieses komplexe Phänomen zu finden. Die zentrale Annahme der Reinkarnationstheorie ist, dass die Seele nach dem Tod des physischen Körpers weiterlebt und in einer neuen Form wiedergeboren wird. Forscher in diesem Bereich kombinieren qualitative Fallstudien mit quantitativer Datenanalyse, wobei sie detaillierte Interviews und historische Daten nutzen, wie eben Dr. Ian Stevenson. Die Vorstellung der Reinkarnation hat eine lange Geschichte, die in vielen Kulturen und religiösen Traditionen präsent ist. Sie hat im Laufe der Jahrhunderte viele verschiedene Interpretationen und Weiterentwicklungen erfahren, die eng mit den historischen und kulturellen Kontexten ihrer jeweiligen Epochen verbunden sind. Besonders bemerkenswert ist, dass die Reinkarnation sowohl in alten griechischen Philosophien als auch in religiösen Traditionen wie denen Asiens eine bedeutende Rolle spielte. Im Westen nahm der Glaube an die Wiedergeburt im Laufe der Jahrhunderte ab. Im Laufe der Jahrhunderte hat das Christentum unterschiedliche Ansichten zur Wiedergeburt vertreten. Während einige frühe christliche Denker Konzepte der Seelenwanderung unterstützen, wurden diese Ideen später abgelehnt. Was aber vielleicht noch interessant ist, in den frühen christlichen Strömungen war die Wiederverkörperung ein oft diskutiertes Thema, das in einigen spirituellen Praktiken Einzug fand. Diese Vorstellung bot eine Erklärung für Ungerechtigkeiten im Leben und eine Perspektive auf spirituelle Vollendung über mehrere Leben hinweg. Das haben wir ja gerade auch schon so vermutet. Und in diesen Gedanken, also speziell im Gedanken der Wiedergeburt, schienen ja auch die Pollocks Trost zu finden. In Bezug auf die Wiedergeburt existieren zwei Lager, die Befürworter und die Skeptiker. Befürworter wie die Pollocks führen oft persönliche Erlebnisse und subjektive Berichte als Beweise an. Skeptiker fordern strikte wissenschaftliche Untersuchungen und Beweise, die natürlich schwer zu erbringen sind. Sowohl Wissenschaftler als auch Skeptiker sehen sich nach reproduzierbaren Beweisen, die den wissenschaftlichen Standards entsprechen. Die Medien spielen außerdem eine zentrale Rolle in der Verbreitung von Reinkarnationsgeschichten. Beispielsweise dadurch, dass sie Berichte über Reinkarnationsfälle verbreiten. Ja, Sarah, hast du abschließend noch einen Gedanken dazu?
Ja, einige.
Dann schieß mal los.
Also, auf eine Art verstehe ich, dass Leute daran glauben, weil sie sich eben vielleicht erhoffen, im nächsten Leben wird alles besser. So wie ich halt auf diese Wolke hoffe, auf der wir alle sitzen, ist das ja eben so irgendwie ein schöner Gedanke, der einem vielleicht auch jetzt das Leben so leichter machen kann. Ich glaube aber trotzdem nicht dran. Für mich ist es auch irgendwie nicht logisch, weil wäre es dann nicht so... Nee, warte, anders. Wenn wir alle immer wieder geboren werden würden, solange bis wir irgendwann die spirituelle Erleuchtung erreicht haben oder unser Ziel erfüllt haben oder was auch immer.
Ja, oder vielleicht auch gar nichts, vielleicht bist du einfach immer wieder geboren und immer wieder geboren, wie so ein Hamsterrad, immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Klingt grauenhaft, aber okay. Aber dann müsste doch die Anzahl der Menschen auf der Erde immer ungefähr gleich bleiben. Oder ist da irgendwo jetzt doch ein höheres Wesen, was dann immer mal wieder neuen Schwung Seelen in die Trommel wirft, um zu gucken, wie machen die sich denn jetzt so und wie oft müssen die jetzt alles durchmachen?
Naja, du weißt ja nicht, von wann, aus welcher Zeit die immer wieder geboren werden. Vielleicht sind da jetzt, haben mal welche mal ein paar Jahrhunderte ausgesetzt und ich habe keine Ahnung.
Ja, ist nicht schlüssig, ne?
Also? Ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß aber auch nicht, wie das erklärt wird.
Wirkt für mich auf jeden Fall irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Also doch, natürlich werden der Hinduismus und die anderen Glaubensrichtungen, die daran glauben, zu Ende gedacht sein. Aber ist für mich trotzdem unlogisch. Also dann, warum werden die Menschen dann immer mehr? Kann ich mir irgendwie nicht erklären. Müssen ja eher weniger werden. Also wenn man zumindest davon ausgeht, dass man das Spiel gewinnen kann und irgendwann die spirituelle Erleuchtung erreicht.
Das ist nicht Alice in Borderland.
Man merkt, ich freue mich auf die neue Staffel.
Ja.
Nein, aber wenn man davon ausgeht, ne? Irgendwann habe ich vielleicht das getan, was ich tun sollte, mein Ziel erfüllt, was auch immer. Dann müssen es ja eher weniger Personen werden und nicht immer mehr. Oder sind irgendwie ein ganz großer Teil von uns irgendwie nur seelenlose Gestalten? So NPCs, die auch rumlaufen.
Das hier ist nicht Alice in Borderland.
Okay, ich hör auf. Nein, aber weißt schon, was ich meine. Das, für mich ist es irgendwie nicht schlüssig. Und ja, also diese ganzen Geschichten sind für mich auch kein Beweis, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich manchmal was eingeredet wird, dass manchmal Betrug dahinter steckt und deswegen kann mich das ganze Ding nicht überzeugen.
Ja, aber überzeugt ihr da draußen uns gerne, wenn ihr irgendwie mehr darüber wisst oder wenn ihr irgendwie daran glaubt. Also wir sind da auch offen, das klingt jetzt vielleicht gerade nicht so, weil wir jetzt erstmal so, nee, glauben wir nicht dran. Nee, glauben wir auch jetzt in erster Linie nicht dran, aber das heißt nicht, dass man uns nicht irgendwie überzeugen kann. Also wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, wenn euch da irgendwie selber mal was passiert ist, in die Richtung, wo ihr sagt, nee, das kann irgendwie nur darauf hindeuten, dass ich schon mal gelebt habe oder so, dann bitte gerne immer her damit.
Total. Also würde mich auch wirklich brennend interessieren, solche Geschichten aus erster Hand und eben nicht durch die Medien zu erfahren.
Genau, das ist eben der Punkt, eben von einer Person, die das wirklich selber meint, erlebt zu haben. Es wäre auch nochmal was ganz anderes, wenn diese beiden Mädels da jetzt gestanden hätten und mir ihre Geschichte erzählt hätten und mir glaubhaft hätten versichern können, die haben von den Eltern nichts mitbekommen und so, dann wäre das nochmal was anderes. Aber was mittlerweile aus den beiden Zwillingen geworden ist, dazu konnte ich leider auch gar nichts finden. Ja, ich habe da jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so genau recherchiert. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn die beiden jetzt nicht mehr so präsent sind in den Medien, dann wird das schon seine Gründe haben und dann sollten wir es auch akzeptieren. Und deswegen habe ich die mir auch nicht rausgesucht und die auch nicht persönlich angefragt oder sowas, sondern einfach gedacht, gut, die haben vielleicht schon genug mitgemacht als Kinder und die sollte man einfach in Ruhe lassen.
Ja, wer weiß, wie die inzwischen zu der ganzen Sache stehen, das kann ich auch gut verstehen. Ja, das war's dann mit der Folge, oder?
Genau, das war's dann auch. Also mehr habe ich nicht.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, wir bleiben skeptisch. Mal gucken, was ihr sagt. Hat ja auch jemand von euch schon mal eine Rückführung gemacht? Das würde mich ja auch interessieren.
Oh ja, ja. Hat einer von euch eine Rückführung gemacht? Dann schreibt uns das bitte.
Schreibt uns auch gerne, wenn sich eure Kinder mal in irgendeiner Weise so verhalten haben wie die Poddock-Zwillinge. Also auf einmal Angst hatten vor Autos oder vor irgendwelchen unerklärlichen Dingen, mit denen ihnen in ihrem jetzigen Leben noch gar nichts Schlimmes passiert ist. Also nicht vergessen, spooky Kindergeschichten, gerne her damit.
Auch wenn die glauben, von den Japanern abgeschossen worden zu sein.
Die armen Japaner. Ja, das würde uns auf jeden Fall alles wirklich sehr, sehr interessieren. Also gerne her damit.
Ja, hinterlasst uns also gerne Kommentare bei Podimo, Spotify, auf Instagram, bei YouTube, überall, wo das noch möglich ist. Ich weiß gar nicht. Oh, ich vergesse immer Apple. Was habe ich letztes Mal noch vergessen? Amazon Music natürlich. Wir freuen uns darüber, auch über Bewertungen. Lasst uns einen Daumen nach oben, 100%, 5 Sterne. Ich weiß nicht, was man alles uns hinterlassen kann.
Hinterlasst uns einfach alles davon.
Hinterlasst uns gute Sachen auf den Podcast-Portalen. Ja, hinterlasst uns Kommentare. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, die Glocke zu abonnieren, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. Und dann sage ich mal, bis Dienstag.
Empfehle uns auch gerne weiter. Wir freuen uns ohne Ende über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. Tschüss auch von mir und bis zur nächsten Folge.
Mord hoch 2.